Und Kausalität, Ursache und Wirkung, ist unentbehrlich, wenn man überhaupt ein Gesetz der Natur aufstellen möchte. Dieser Anthony Flew, der Philosoph, den ich vorhin erwähnt habe, gilt als Weltexperte über David Hume. Und ich habe ihm direkt diese Frage gestellt. Hat Hume Recht oder Unrecht gehabt? Oh, hat er gesagt, er hat Unrecht gehabt. Ich muss mein Standardwerk über Hume völlig umschreiben und überarbeiten, weil er an die Kausalität nicht geglaubt hat. Er war nicht in der Lage, überhaupt ein Gesetz der Natur zu formulieren. So, er ist nicht der Mensch, über diese Sache zu sprechen. Aber seine Idee, dass Wunder brechen oder verletzen die Naturgesetze, ist auch falsch. Ich kann das vielleicht leicht illustrieren. C.S. Lewis hat ein Buch darüber geschrieben und das lohnt sich, das zu lesen. Es heißt Wunder. Und er denkt an ein mathematisches Gesetz. 2 plus 2 gleich 4. So, heute Abend, ich tue 200 plus 200 Euro in meinen Schubladen neben mein Bett. 2 plus 2 gleich 4. Aber morgen früh, ich schaue rein und ich entdecke 50 Euro. Die Naturgesetze sind gebrochen. Nein, nein, die Gesetze von Österreich sind gebrochen. Das Wort Gesetz kommt in mehreren Zusammenhängen vor. Ein Naturgesetz ist keine Ursache. Newtons Bewegungsgesetze haben nie einen Billiardenball in der ganzen Geschichte des Universums in Bewegung gesetzt. Nein, Menschen haben das gemacht. Das heißt, die Gesetze beschreiben die Bewegung, aber die Gesetze verursachen die Bewegung nicht. Und die Gesetze beschreiben die Bewegung und kann mir helfen zu sagen, dieser Ball wird so und so und so und quer und so. Wenn niemand die Hand hineintut und den Ball weg von dem Tisch nimmt. Es ist einfach verkehrt zu denken, dass die Naturgesetze gebrochen werden. Was ist ein Wunder? Stehen wir zurück von dieser ganzen Fragestellung. Die Behauptung ist erstens, dass Gott der Schöpfer ist. Und das bedeutet, dass er verantwortlich ist für die Regelmäßigkeiten in dem Universum. Die Regelmäßigkeiten, die wir durch die Naturgesetze beschreiben. Okay? Wunder sind spezielle Eingriffe Gottes in dieses physikalische System. Also, um ein spezieller Eingriff von Gott zu erkennen überhaupt, muss man zunächst die entsprechende Regelmäßigkeit wissen. Wenn man die Regelmäßigkeit nicht weiß, dann könnte man keinen Wunder erkennen. Und das ist eine Antwort zu denjenigen, die meinen, wie Dawkins, dass Glaube an Wunder ist gewachsen in einer vorwissenschaftlichen Zeit, wo die Menschen keine Ahnung von der Naturgesetze hatte. Das ist Quatsch. Quatsch. Wenn es zu den Wundern im Neuen Testament geht, natürlich gibt es allerhand Behauptungen, dass ein Wunder hier stattfand und so weiter und so fort. Wir begrenzen uns auf die Wunder des Neuen Testamentes. Wenn Josef, der verlobt war mit Maria, entdeckt hat, dass sie schwanger war, er hat es nicht geglaubt, dass es von Gott war. Und er wollte sie einfach eine Scheidung machen. Er wusste genau, wo Babys herkommen. Genauso gut wie ein Gynäkologe in Salzburg in 2008. Der Blindgeborene, den Jesus geheilt hat, wusste genau, dass, wie er sagte, seit Anfang der Schöpfung ist es nicht passiert, dass ein Blindgeborener sehend würde. Er wusste genau, was die Norm war. Daher hat er den Wunder erkannt. Dawkins ist völlig verkehrt hier. Man muss die Regelmäßigkeit wissen, bevor man überhaupt in der Lage ist, ein Wunder zu erkennen. Die Naturwissenschaftsgesetze, die Naturgesetze können kein Wunder verbieten. Die Tatsache ist, dass Gott, der verantwortlich ist für die Regelmäßigkeiten, kann, wenn er will. Er ist kein Gefangener seiner Gesetze. Das wäre verrückt. Er darf ein neues Ereignis hineintun. Und wenn er sich selbst einkodiert hat, in Maria, was ist passiert? 9 Monate später, nach dem normalen, medizinisch festgestellten Gesetz, ist ein Kind Jesus geboren. Das Wunder natürlich war bei der Empfängnis, nicht bei der Geburt. Die Geburt war völlig normal. Und Lukas erzählt, das ist genau 9 Monate. Das heißt, er wusste genau, was das Naturgesetz ist. Und so sehe ich es folgendermaßen. Es ist einfach verkehrt, mit David Hume zu meinen, dass die Wunder brechen die Naturgesetze. Die tun das keineswegs. Und daher ist der Weg offen, die Frage zu stellen, ob es Indizien gibt, dass ein Wunder passiert ist oder eben nicht. Und eine andere Frage, die irgendwo in diesem Haufen ist, war, ob ich glaube, dass es Indizien gibt von der Auferstehung. Ja, freilich. Freilich, sonst würde ich hier nicht stehen. Als Tatsache der Geschichte glaube ich, dass Jesus Christus aus den Toten leiblich auferstanden ist. Und vielleicht, es gibt 2 Hauptgründe dafür. Ein ist objektiv und ein ist subjektiv. Der objektive Grund ist, dass der Aufstieg des Christentums aus Judentum ist nur so zu erklären. Und viele Althistoriker das sagen. Es ist so interessant, dass auch ein jüdischer Professor in München, Pinkas Lapid, es ist faszinierend zu lesen, was er schreibt, dass er sagt, dass die Indizien zeigen, dass Jesus auferstanden ist. Und das schreibt er als Jude und als Altgeschichtler. Und ich kann nur seinen Namen erwähnen, Pinkas Lapid. Man kann weiter von ihm im Internet lesen. Es ist faszinierend, was die Altgeschichtler heutzutage von verschiedensten Überzeugungen über die Indizien sagen, die altgeschichtlichen Indizien für die Auferstehung Jesu, wie auch für die Existenz Jesu. Aber das ist ein völlig anderes Thema für einen anderen Tag. Und besser holen Sie einen Althistoriker dafür, wie Dr. Jürgen Spieß aus Marburg. Subjektiv, wenn Jesus auferstanden ist, dann lebt er noch. Und dann die Frage ist, ob man das bestätigen und prüfen kann im Alltag und im Leben. Und das wäre auch eine lange Rede. Und ich kann nur hier Zeugnis ablegen, dass ich habe 2 Anläufe sozusagen zum Christentum. Es gibt objektive Sachen und wir haben den ganzen Tag über objektive Sachen gesprochen, mehr oder weniger. Die subjektive Seite ist genauso wichtig, weil, wie ich in meinem Einleitungsvortrag gesagt habe, Gott ist nicht bloß ein Objekt der Forschung, sondern ist Subjekt. Und wir kennen eine andere Person nur durch Selbstoffenbarung. Es gibt viele Leute, die sagen, im Zusammenhang mit dem neuen Atheismus, diese Frage der Offenbarung, das ist gegen Vernunft. Das ist auch Quatsch. Das ist auch ein Missverständnis und falsche Alternative. Zum Beispiel, ich illustriere es oft so, wenn meine Tante Mathilde einen Kuchen gebacken hat, kann man das naturwissenschaftlich forschen, diesen Kuchen. Aber kein Naturwissenschaftler kann sagen, warum sie das gemacht hat. Nur sie weiß das. Und wenn sie uns das nicht offenbart, werden wir es nie wissen. Aber wenn sie uns das offenbart, warum sie den Kuchen gebacken hat, das bedeutet nicht, dass wir schalten unser Verstand ab. Das wäre verrückt, so zu denken. Weil wir brauchen unser Verstand, zu verstehen, was sie sagt als Erklärung. Als Person offenbart sie sich. Das ist genau dasselbe in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn jemand sich mir öffnet, ich schließe meinen Verstand nicht ab, es wäre verrückt. Ich verwende meinen Verstand genauso weiter, wie ich meinen Verstand in der Naturwissenschaft tue. Und die Frage ist, ob Gott, der Schöpfer, sich geoffenbart hat. Und ich glaube, dass er das hatte in verschiedenen Richtungen. Erstens in der Schöpfung, zweitens in der Bibel, drittens und vor allem in Jesus Christus. Aber dann letzten Endes, wenn das alles wahr ist, dann ist die Möglichkeit, ihn kennenzulernen als Person. Und ich kann nur bekennen, nicht beweisen, weil ich Mathematiker bin. Ich kann nur bekennen. Das vor vielen Jahren habe ich kennengelernt. Und er ist der Anker und der Kern meines Lebens, meiner Ehe, mein Familienleben. Ein Verhältnis mit Gott letzten Endes, wenn es Gott gibt, ist das Höchste, das man sich wünschen kann in diesem All. Dawkins und die neuen Atheisten lachen über Gott. Die haben eine Werbungsaktion auf die Gelenkbusse in London. Es gibt wahrscheinlich keinen Gott, so hör auf mit den Sorgen, genieße das Leben. Aber meine lieben Leute, wenn es einen Gott gibt, dann ist Gott die Quelle der Freude. Er ist die Lösung für die Sorgen. Er ist die Hoffnung für mein Leben. Der neue Atheismus ist hoffnungslos. Der neue Atheismus ist hoffnungslos. Weil wenn er wahr ist, hört alles mit dem Tod endgültig auf. Und das ist es. Die letzte Frage ist Theodizee. Die Frage verstehe ich sehr gut. Und in meinen Vorträgen heutzutage ist diese Frage nicht aufgetaucht, weil sie ist noch ein Beispiel für eine Frage, die einen weiteren Vortrag verlangt. Aber die Frage ist sehr berechtigt. Das ist die schwierigste Frage für mich. Die Frage der Theodizee. Wenn es einen Gott gibt, warum so viel Bosheit, warum so viel Leid in dieser Welt? Und viele meiner Kollegen, die Naturwissenschaftler sind, meinen, es gibt vielleicht Indizien in diesem All, dass es eine Intelligenz gibt. Aber die sagen, bitteschön, rede mich nicht an über einen persönlichen Gott, der uns liebt, weil es offensichtlich nicht der Fall ist. So, meine erste Reaktion zu dieser Einwortfrage Theodizee ist, ich weine mit. Ich bin oft in Auschwitz gewesen und habe dort geweint. Und in anderen Orten in dieser Welt, wo man Leid und Schmerz sieht. Und ich kann Menschen verstehen, die Gott aufgegeben haben wegen dieser Frage. Ein spanischer Autor hat einmal ein Bild geprägt von Leben, und damit komme ich zu Ende in ein paar Minuten. leben wie ein Strom von Leuten, eine Volksmenge, die an einer Straße vorbei entlang gehen in Spanien. Die werden beobachtet von einer Gruppe von Leuten, die sitzen auf einem bequemen Balkon und trinken schöne Getränke, Martinis und was weiß ich. Und der Verfasser sagt, das Leben sieht anders aus von unten als von oben. Und wenn dieses Problem der Theorie C aufgestellt wird, gibt es zwei Aspekte. Erster Aspekt ist intellektuell, vom Balkon. Man beobachtet Schmerz und Leiden und stellt sich die Frage, wie, warum, wozu? Der andere Aspekt ist, wenn man unten ist und selbst leidet. Und dann sieht es sehr viel anders aus. Es gibt eine intellektuelle Frage. Es gibt eine seelsorgerliche Frage. Wenn ich diese Frage höre, und es hängt davon ab, was die Situation ist, ob es Balkon ist oder auf der Straße, meine Reaktion ist folgendermaßen. Okay, es gibt keinen Gott. Das löst das intellektuelle Problem vollkommen. Es gibt keinen Gott, so ist das Leben. Wie Dawkins sagt, einige Schmerzen, die meisten, einigen geht's gut. Es ist total beliebig, es gibt keinen Sinn, überhaupt nichts aus. Damit ist das Problem intellektuell gelöst. Ja, aber das Leiden bleibt. Das Leiden ist nicht gelöst, nur das Problem. Aber von einem anderen Standpunkt ist das Problem vielleicht schlimmer geworden. Weil jetzt, wir haben auf einer Ebene ein intellektuelles Problem gelöst, es gibt keinen Gott und daher Leiden, Schmerz, Genuss, was weiß ich, alles ist chaotisch und bedeutungslos. Aber das Leiden bleibt und wir haben keine Hoffnung mehr. Das heißt, diese intellektuelle Lösung kann zu weiteren Konsequenzen führen. Ich habe das Problem der Theorie C, weil ich immer noch an Gott glaube. Weil für mich die Frage ist, zugegeben, dass es sehr viel Schmerz und Leid gibt, gibt es Gründe trotzdem immer noch an Gott zu glauben? Und hier kommt es sehr nah ans Herz. Gibt es Gründe? Und ich würde einfach Folgendes sagen. Ich habe gesagt, dass es ein Ereignis gibt, das zum Kern des Christentums gehört. Die Auferstehung Christi. Es gibt zwei Ereignisse, die zum Kern des Christentums gehören. Nicht nur eine. Und das erste ist die Kreuzigung Christi. Es ist schwer für manche Leute, ich weiß. Vor allem für die neuen Atheisten. Aber denken wir einen Augenblick noch. Stellen wir uns vor, dass die christliche Behauptung wahr ist, dass Christus der Sohn Gottes ist. Dann was tut Gott auf einem Kreuz? Das ist für mich eine Türöffner, eine Lücke, eine Möglichkeit, ein Fenster in eine Möglichkeit. Weil, wenn das der Fall ist, dann das bedeutet, dass Gott nicht ferngeblieben ist von dieses Problem der Theorie C, sondern selbst an das Problem des Leidens und Schmerzes teilgenommen hat. Aber nur, wenn es wahr ist. Dawkins hat zu mir gesagt in meiner Debatte vor ein paar Wochen, was für ein Gott ist es, der sich selbst foltert, um unsere Sünden zu vergeben. Ja, man kann es so auslegen, wenn man will. Aber die andere Möglichkeit ist völlig anders. als seine Auslegung. Was, wenn dieses Universum ein moralisches Universum ist und ich bin schuldig geworden in meinem Leben? Was, wenn Gott eine Lösung dazu gefunden hat, die so tief eingeht, dass es braucht eine Kreuzigung und eine Auferstehung? Das geht viel weiter als meine Thematik heutzutage, meine Herren und Damen. Aber da irgendjemand die Frage der Theorie C gestellt hat, fühlte ich mich verpflichtet, wenigstens der Anfang eine Antwort zu geben. Vielen Dank für die Tatsache, dass Sie hier gewesen sind. Dankeschön.